Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich heute hier mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu erleben und auch gleich das Abendmahl zu feiern. Und bevor wir zum Abendmahl kommen, möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir wichtig geworden sind, als ich auf einen Text im Alten Testament gestoßen bin. Und ich muss feststellen, ich habe schon sehr lange nicht mehr im Alten Testament, ich habe im Alten Testament gelesen, aber schon sehr lange nicht mehr aus dem Alten Testament gepredigt. Und deswegen ist mir das irgendwie wichtig geworden und ich hoffe, dass auch am Ende der Predigt die Verbindung zum Abendmahl für uns deutlich wird und dass wir dort etwas für uns mitnehmen können. Vermutlich können sich viele von euch in folgende Situation hineinversetzen. Man kommt nach einem anstrengenden Tag, vielleicht einen Arbeitstag, nach Hause. Man möchte eigentlich nur noch schlafen oder seine Ruhe haben, sich ausruhen, vielleicht einfach in Ruhe essen. Und plötzlich gibt es eine neue Aufgabe von irgendwoher. In der Ehe weiß man, woher das meistens kommt, vom Ehepartner. Und man merkt bei dieser Aufgabe oder bei der Bitte, die einem vorgetragen wird, okay, das wird richtig heftig. Also das ist jetzt nicht nur mal eben, kannst du das erledigen, sondern das wird eine Aufgabe, die mich jetzt stundenlang beschäftigen wird. Und ich bin eigentlich körperlich schon so am Ende, ich möchte das und ich kann das eigentlich nicht mehr machen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, nicht aus unserer Ehe, aber aus einem Leben. Wir waren mit zwei Schwägern auf einer Baustelle helfen. Und wir hatten den ganzen Tag lang gemauert, wir hatten mit so großen Porenbetonsteinen oder einige nennen sie ja Hebelsteine oder Ütungssteine, das waren die richtig großen. Wir hatten es tatsächlich geschafft an dem Tag, wenn ich mich richtig erinnere, bei einem Anbau eine ganze Etage der Außenwand hochzumauern. Und also wir hatten gut was geschafft und wir waren dann auch so am frühen Nachmittag oder am späten Nachmittag waren wir dann auch körperlich schon ziemlich fertig, dass wir gesagt haben, wir freuen uns einfach darauf, jetzt nach Hause zu fahren. Und es war ein warmer Tag gewesen, es war ein anstrengender Tag, der hinter uns lag und zusätzlich lief am Abend noch ein sehr interessantes Fußballspiel, was wir gerne gucken wollten. Also wir waren eigentlich vom Kopf schon komplett auf der Rückreise. Und in dieser Situation kam dann der Bauherr um die Ecke und der hat gesagt, Männer, also könnt ihr mir bitte noch helfen, ein paar von diesen Steinen, ein paar Paletten von diesen Steinen dann noch hochzutragen, weil ich bin nächste Woche alleine und wenn wir so mit ein paar Mann hier sind, dann können wir ja so eine Kette machen und die Steine dann weitergeben und dann haben wir diese Steine dann auch relativ schnell oben. Man muss sozusagen, das waren so große Steine, die waren 60 mal 40 mal 25 und na gut, man macht es dann einfach. Also innerlich keiner von uns, glaube ich, hatte Lust, nach diesem Tag das noch zu machen, aber man wusste, okay, nächste Woche, der hat es wirklich schwer, wenn er dann alleine ist und so. Komm, machen wir eben. Das ging am Anfang auch ganz gut, aber man hat dann von Palette zu Palette gemerkt, wie die Spannung so ein bisschen oder die Stimmung auch ein bisschen gekippt ist. Man hat immer weniger Witze gemacht, wurde auch weniger gelacht. Irgendwann war man nur noch ruhig und hat einfach gehofft, dass der eigene Handschlag sitzt und dass der andere den Stein vernünftig übernimmt, dass einfach nichts mehr schief geht, weil man körperlich immer müder wurde und kaum noch Kraft hatte, dass da irgendwie ein Fehler irgendwie reingepasst hätte. Und als wir dann 5 oder 6 Paletten da hochgetragen hatten, kam der Bauherr um die Ecke und sagte, Jungs, der Gerüstbauer ist gerade gekommen. Der hat das ganze Gerüst gebracht zum Einrüsten vom Haus. Wir sind ja ein paar Leute, es wäre super, wenn ihr mit anpackt, dann sind wir schnell fertig. Auch das haben wir dann gemacht. Wir haben das dann ohne Widerworte, aber auch ohne andere Worte, wir haben es einfach abgeladen, aber haben uns dann auch relativ schnell dann ins Auto gesetzt und uns aus dem Auto heraus verabschiedet, nicht, dass irgendwie noch ein LKW um die Ecke kommt mit noch irgendwie anderen Materialien. Und so sind wir dann nach Hause gefahren. Vielleicht kennst du folgende ähnliche Situation aus deinem Leben oder vielleicht vom Arbeitsplatz. Ist eigentlich schon am Wochenende und dann kommt noch irgendwie jemand mit einer Aufgabe und man weiß, das dauert jetzt. In der Bibel finden wir auch einen Mann, der in einer ähnlichen Situation war. Er ist erschöpft, er kommt nach Hause. Und dort wartet eine katastrophale Nachricht auf ihn und auf seine Begleiter. Und diese Situation ist um ein Vielfaches schlimmer als das, was ich jetzt gerade von der Baustelle oder von dem Arbeitsplatz erwähnt habe. Das ist wirklich eine katastrophale Situation, die er vorfindet. Es handelt sich um David. David ist seit längerem auf der Flucht. Er muss sich verstecken. Saul, der König von Israel, verfolgt ihn und versucht ihn zu töten. Und David hatte mehrmals die Möglichkeit, das Ganze zu beenden. Er hätte Saul einfach umbringen können. Saul war nämlich unvorsichtig und er ist ziemlich nah an David ist ziemlich nah an Saul herangekommen. hätte ihn umbringen können und diese ganze Verfolgungsjagd mehr oder weniger beenden können, aber er tut es nicht, weil er sagt, nein, das ist der Gesalbte. Ich werde keine Hand an ihn legen. Ich werde ihn nicht umbringen. Das steht mir nicht zu. Und als er das zweite Mal diese Möglichkeit hat und das zweite Mal so eine längere Verfolgungsjagd hinter sich hat, tritt er öffentlich heraus aus so einer Höhle und er konfrontiert Saul aus der Distanz mit dieser Situation und Saul sagt wieder, du hast recht, du bist ein guter Mensch, komm doch zurück zu mir in den Königshof, nach Motto, lass uns das doch vergessen. Aber David merkt, das wird immer so weitergehen und so zieht er in gewissermaßen einen Schlussstrich. Ihm hatten sich in dieser Zwischenzeit schon mehrere Männer angeschlossen, ungefähr 600 Männer, die verstoßen waren. Das waren raue Männer, die mit David dann unterwegs waren. Und so beschließt er, in das Feindesland zu ziehen. Und er findet dort tatsächlich Gunst, die Gunst des Herrschers. Der kriegt sogar so mehr oder weniger einen Landstrich zugeteilt, wo er sich niederlassen kann. Und so lebt er dort, weil er sich dort sicherer fühlt und dort nicht mehr weglaufen muss, weil er weiß, in dieses Gebiet wird Saul ihn wahrscheinlich nicht verfolgen. Und aus diesem Gebiet heraus fängt er an, so Raubzüge zu starten. Und er greift einzelne Dörfer an, Stämme greift er an. Und er ist aber schlau genug, dass er, wenn er diese Stämme überfällt und die ganzen Dörfer und die Wohnsiedlungen in Schutt und Asche legt, dass er keine Zeugen übrig lässt, sodass ihn keiner verraten kann. Und immer wenn er gefragt wird von dem Herrscher, was hast du denn gemacht, dann sagt er, ich bin da hinten in das Land der Hebräer eingezogen und dort habe ich ein bisschen geplündert. Und so entwickelt sich ein Vertrauen seitens des Königs, des Herrschers der Pharisäer David gegenüber, dass er sagt, das ist ja, eigentlich hat er Hochverrat begangen, der kann gar nicht mehr zurück. Er ist jetzt eigentlich einer von uns. Und das bringt David in eine schwierige Situation, denn als der nächste Krieg ansteht zwischen den Israeliten und den Philistern, sagt dieser Herrscher der Philister, der hat sich seine Vergangenheit und seine Beziehung zu den Hebräern so verbaut, der kann jetzt auch an unserer Seite kämpfen, denn für ihn gibt es kein Zurück mehr. Und ich will, dass du, David, dass du mein Leibwächter bist, dass du mit deinen Männern direkt um mich herum kämpfst. Und so begibt sich David zu diesem Kriegsschauplatz. Er ist in einer ziemlichen Zwickmühle. Er hat aber Glück, dass die anderen Herrscher der Philister ein bisschen misstrauischer sind und sagen, nee, wir wollen nicht, dass er mit uns kämpft. Denn es kann sein, dass er mitten im Kampf die Seiten wechselt und dann haben wir ein riesiges Problem. Und wir wollen es nicht. Schick ihn wieder nach Hause. Und der Herrscher, der macht das dann auf Anraten seiner Fürsten, obwohl er das nicht möchte. Er sagt, David, tut mir leid. Aber die anderen wollen nicht, dass du mitkämpfst. Geh bitte wieder nach Hause. Und David geht dann wieder nach Hause und dort findet er dann, als er dann nach ein paar Tagen Fußmarsch nach Hause kommt, dort findet er dann eine katastrophale Situation vor, als er wieder nach Hause kommt. Und an dieser Stelle möchte ich auch in den Predigttext einsteigen. Und wir lesen aus 1. Samuel Kapitel 30 zunächst die ersten 6 Verse. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter in Südland und in Ziklag eingefallen, hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was dort war, klein und groß, gefangen weggeführt. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war, und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also David und seine Männer, die sind hier körperlich und auch psychisch an dieser Stelle total am Ende. Man kann sich diese Situation nicht wirklich vorstellen, also ich konnte sie mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was das für eine Kulisse, was das für eine Situation ist, wenn 600 Männer weinen, bis sie nicht mehr weinen können. Nachdem sie das gemacht haben, kommt dann etwas, was sehr typisch für Menschen ist. Es muss einen Schuldigen geben. Irgendjemand muss hierfür verantworten. Ja, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier etwas erleben und keiner irgendwie schuld ist, den wir dafür bestrafen können. Und so lesen wir und erkennen wir hier, dass sich dieser ganze Frust, die Wut, die Verzweiflung dieser Männer, die fängt an, sich auf David zu konzentrieren. Und David erkennt seine ausweglose Situation Und er tut das einzig Richtige. Er, so lesen wir es in Vers 6, er stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich weiß nicht, wie diese stille Zeit, wenn wir es mal stille Zeit nennen, was er jetzt hier gemacht hat, ausgesehen hat. Da gab es Männer, die ihn einfach nur umbringen wollen, die ihn steinigen wollen. Die Situation ist unfassbar gefährlich für ihn persönlich. Vielleicht hat er sich zurückgezogen, vielleicht hatte er die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Vielleicht war das aber auch ganz öffentlich, was er gemacht hat, dass er gebetet hat, dass er geklagt hat, dass er Buße getan hat. Der Text beantwortet uns diese Frage nicht. Fakt ist aber, er sucht die Nähe Gottes. Er stärkt sich in dem Herrn. Und hier ist der erste Punkt. Ich habe diesen ganzen ersten Abschnitt überschrieben. Um Errettung zu verstehen, muss ich meine Verlorenheit erkennen. Die Errettung beginnt damit, dass ich meine Verlorenheit erkenne und Hilfe bei Gott suche. Das gilt zum einen für unser Seelenheil, also wenn wir über das nachdenken, was wir in unseren Kreisen auf die Bekehrung nennen, dann gilt das dort, aber das gilt auch für ausweglose Situationen in unserem Alltag, die uns oft begegnen. Errettung beginnt da, wo wir die Nähe Gottes suchen. Wenn wir meinen, aus eigener Kraft eine Lösung zu finden, dann werden wir nur in den Trümmern unseres Lebens nach Überresten suchen. Wir werden einen Schuldigen suchen, aber wir werden nicht anfangen, den Weg der Errettung zu folgen. Errettung zu verstehen, muss ich meine Verlorenheit erkennen. Und David hat seine Verlorenheit erkannt. David wusste aus eigener Weisheit nicht mehr weiter. Er wusste nicht, was sie tun sollten. Er konnte jetzt keine schnelle Antwort geben. Es ging jetzt nicht darum, irgendeine taktische Entscheidung zu treffen, damit sie dort irgendwie wieder Erfolg haben. Er war total am Ende. Er hat seine Verlorenheit erkannt. Er wusste, dass, wenn es ganz schlimm läuft, dass er gleich gesteinigt wird und dass auch sein Leben dann beendet ist. Den zweiten Punkt, den ich dann aus dem folgenden Text ableiten möchte, ist: Um Gnade zu verstehen, muss ich meine Hilflosigkeit erkennen. David fragt bei Gott um Rat. Ihr könnt das in dem folgenden Text dann lesen, das werde ich jetzt nicht tun. Und sie bekommen von Gott dann die Antwort, dass sie den Amalekitern nachjagen sollen. Also nehmen David und die Männer die Verfolgung auf und muss immer im Hinterkopf behalten, sie haben schon längeren Fußmarsch hinter sich, sie sind körperlich schon nicht mehr fit, aber sie nehmen jetzt die Verfolgung auf und irgendwann kommen sie zu einem Bach und dieser Bach heißt Besor. Und an diesem Bach brechen 200 Männern von denen, die ihn begleiten, von diesen 600 Männern, 200 Männer brechen da regelrecht zusammen, sie können nicht mehr. Sie sind körperlich einfach total am Ende. Sie können nicht mehr. Total entkräftet, David erkennt das. Er versteht auch, dass diese Männer nicht mehr kampffähig sind und dass er sie letztendlich zurücklassen muss, denn es bringt nichts, sie mitzunehmen. Sie würden die ganze Gruppe nur aufhalten. Wisst ihr, und diese Situation, die hier in diesem Bach passiert, die hat mich letztendlich auch zu diesem Predigttext geführt. Und ich erkläre euch auch, warum. Ich weiß nicht, was in diesen Männern vorgegangen sein muss, in diesen 200, wie sie sich gefühlt haben müssen. Sie sind so am Ende, dass sie das Leben ihrer Frauen, ihrer Kinder in die Hand von anderen Männern legen. Und ihnen ist bewusst, ich kann nichts mehr dazu beitragen, um die Menschen zu retten, für die ich bereit wäre, mein Leben zu geben. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Wisst ihr, ich habe hier eine Parallele zu meinem Leben festgestellt. Auch in meinem Leben gab es diesen Bach, an dem ich nicht mehr konnte. An dem ich verstanden habe, es geht nicht weiter, du schaffst es nicht über diesen Bach hinaus. Wo ich festgestellt habe, dass alle Kraft, dass die Mühe, dass der Dienst in der Gemeinde, alle Moral, die äußerliche Frömmigkeit, die man versucht zu leben, dass das alles nicht ausreicht. In dem Moment kapituliert man, weil man weiß, dass man den Kampf gegen die Sünde und dass man den Kampf um die eigene Errettung, dass man diesen Kampf nicht gewinnen wird. Ich schaffe es nicht. Aus meiner Kraft heraus schaffe ich es nicht. Und man bricht zusammen, weil man diesen Bach nicht überqueren kann. Und auch ich war davon abhängig, dass jemand anders für mich durch diesen Bach ging und gesagt hat, ich werde diesen Kampf für dich kämpfen. Ich werde den Kampf und die Errettung für dich erkämpfen. Und das hat Jesus am Kreuz auf Golgatha getan. Daran werden wir gleich denken. Wenn man die eigene Hilflosigkeit erkennt, wird einem die Größe der Gnade Gottes immer deutlicher. Wisst ihr, wenn wir das erleben in unserem Leben, und ich hoffe, dass das wirklich jeder erlebt hat, wenn man diesen Punkt erreicht, wo man wirklich versteht, dass jegliche Anstrengung nichts bringt, dann versteht man die Gnade Gottes besser. Dann wird einem die Gnade Gottes größer. Die Geschichte geht weiter. Die 200 Mann werden zurückgelassen. David und die 400 Mann finden dann auf der anderen Seite vom Bach einen jungen Mann. Und der wurde zurückgelassen, weil er auch krank ist. Und sie verpflegen ihn, sie päppeln ihn ein bisschen auf. Sie geben ihm was zu essen, was zu trinken und versprechen ihm auch, dass sie ihn nicht umbringen werden, dass sie ihn verschonen werden. Und er führt sie dann oder er bringt sie dann auf die richtige Fährte und so finden sie das Lager. Und sie stellen fest, ja, da sind noch alle da und sie, wie durch ein Wunder, besiegen sie dann mit den 400 Mann die ganzen Feinde und können alle befreien, also die Familien werden befreit, die Kinder werden befreit, Hab und Gut wird mitgenommen und sie machen sogar Beute von dem, was die Amalekiter woanders erbeutet hatten. Und so kommen sie wieder zurück mit der ganzen Menschenmasse, mit den ganzen Familien und sie kommen wieder an diesen Fluss, wo die 200 Mann warten. Und an dieser Stelle möchte ich dann wieder den Text lesen, ab Vers 22. Da antworteten alle bösen und heillosen Leute unter den Männern, die mit David gezogen waren. Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben. Jeder nehme seine Frau und seine Kinder und gehe hin. Da sagte David, ihr sollt nichts so tun, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hände gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Wie der Anteil derjenigen, die in den Kampf hinabgezogen sind, soll auch der Anteil derjenigen sein, die bei den Geräten geblieben sind. Sie sollen miteinander teilen. Die 400 Männer, die jetzt den Kampf geführt hatten, die anderen befreit hatten, was ja auch irgendwie nicht zur Diskussion stand. Sie haben ihr Leben investiert, sie waren bereit zu kämpfen, sie haben es getan. Sie stehen jetzt vor den anderen und sie stellen hier diese Ansprüche. So nach dem Motto, wer arbeitet, der soll auch bezahlt werden. Wer kämpft, der kriegt die Beute. Wer nicht kämpft, der kriegt sie halt nicht. Ihr bekommt eure Familien, seid damit zufrieden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jeder dieser 200 Männern, die dort an diesem Fluss standen, keine Ansprüche gestellt hätten. Ich glaube, sie waren wirklich froh, dass die anderen einfach ihre Familien, ihre Kinder dort befreit haben. Und ich bin mir sicher, sie hätten nicht gesagt, ja, wir wollen aber auch was von der Beute haben. Was aber deutlich wird, ist, dass die 400 Männer hier scheinbar denken, dass dieser Sieg, den sie dort erkämpft haben, scheinbar ihrer Kampfkraft zu verdanken war. Also sie haben es ja geleistet. Sie haben den Kampf ja geführt. Deswegen steht ihnen ja auch die Belohnung, die Beute zu. David weiß ganz genau, wem sie diesen Sieg zu verdanken haben. Erfolg und Segen im Dienst bergen die Gefahr, dass wir uns den Lohn und das Gelingen selber zuschreiben. Man vergisst sehr schnell, dass man das Werkzeug ist und nicht der Handwerker. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch in meinem Leben festgestellt, dort, wo einem etwas gelingt, wo vielleicht dann auch Lob kommt, wo Menschen auch erbaut wurden durch Dienste, da fängt man dann ganz schnell an, das irgendwie doch sich zuzuschreiben, obwohl man es manchmal sogar gar nicht möchte. Aber das passiert so schnell. Das geht so schnell. Und wir stehen einfach immer wieder in dieser Gefahr, zu vergessen, dass wir das Werkzeug und nicht der Handwerker sind. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott manchmal Situationen gebraucht, in denen er uns absolut an die Grenze kommen lässt, damit wir unsere Hilflosigkeit immer wieder im vollen Umfang auch erkennen und uns unserer Abhängigkeit Gott gegenüber bewusst werden. Das Zweite, was ich hier auch gerade aus diesem Ende, aus dieser Passage, die ich gelesen habe, uns mitgeben möchte, ist, erlebte Gnade führt dazu, dass man das Empfangene mit anderen teilen möchte. Die 400 Mann wollten alles für sich behalten. Sie hatten es ja sich aus ihrer Sicht erkämpft. Es gehörte ja ihnen. David teilt alles auf alle auf und verschickt sogar, wenn wir den Text dann noch weiterlesen, verschickt sogar noch einen Teil der Beute an andere Stämme. Er ist bereit, das Ganze zu teilen. Weil er verstanden hat, dass das, was dort passiert ist, nicht das war, was sie auf dem Schlachtfeld erfahren haben oder erreicht haben, sondern das war, was Gott ihnen geschenkt hat. Die 400 Mann vergessen hier, dass sie ein paar Stunden vorher noch heulend in den Trümmern ihres Lebens saßen und nicht mehr weiter wussten. Sie wussten nicht, wohin sie gehen sollen, welche Richtung sie einschlagen sollten. Das war hier scheinbar alles weg. Jetzt, wo es ihnen gut geht, wo sie alles wieder hatten, waren sie der Meinung, dass sie ihr Leben selber in der Hand haben. David hat die Situation nicht vergessen, wo sie dort saßen, zu Gott gerufen hatten, Gott ihnen geholfen hat. Und er vergisst es auch jetzt nicht, wo dieser Sieg errungen war. Wisst ihr, und ich möchte uns einfach mit dieser Frage auch hier jetzt zum Abendmahl rüberführen. Mit wem teilst du die Gnade, die du in deinem Leben erlebt hast? Mit wem teilst du die Gnade, die du in deinem Leben erlebt hast? Wie wird das sichtbar in deinem Leben? Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Aber ich möchte dir einfach diese Frage mal mitgeben, dass du damit auch in die Woche gehst, jetzt auch gleich ins Abendmahl. Wir haben so viel Gnade in unserem Leben erlebt, angefangen von der Errettung. Aber darüber hinaus erleben wir so viel Gnade in unserem Leben. Wie wird das sichtbar für unser Umfeld, für den Nächsten? Wie teile ich das? Gott segne dich beim Nachdenken. Gott segne dich gleich beim Abendmahl. Und mein Wunsch ist, dass dir das, was Jesus Christus für uns, für dich persönlich getan hat, dass es dir heute wieder neu groß wird. Er hat unsere Hilflosigkeit, unsere Verlorenheit erkannt. Und er hat für uns den Kampf gekämpft und gewonnen. Und lasst uns diese erlebte Gnade mit anderen teilen, durch die Art, wie wir leben, wie wir anderen und auch wie wir in der Gemeinde dienen. Und durch die Art und Weise, wie unser Leben eine Spur in dem Leben von anderen Menschen hinterlässt. Amen. Ich würde gern zum Abschluss beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir erleben durften, wie du für uns einen Kampf gekämpft hast, zu dem wir nicht in der Lage waren, ihn zu kämpfen. Da, wo wir in unserer Verlorenheit festgestellt haben, dass wir hilflos sind, dass wir am Ende sind, da bist du gekommen und hast den Kampf geführt. Und danke dafür, dass wir aus dieser Gnade heraus leben dürfen, ein neues Leben, dass wir befreit sind, begnadigt sind. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir auch in Momenten, wenn es uns in unserem Leben gut geht, wenn wir vielleicht auch Segen erleben, wenn wir auch Momente erleben, wo wir auch anderen helfen, dass wir dann nicht vergessen, Herr, dass du es bist, der durch uns wirkt, der uns die Kraft gibt, von dem wir abhängig sind. Ich möchte dich aber auch bitten, dass diese Gnade, die wir erleben durften, dass sie auch für unser Umfeld erkennbar wird. Dass wir bereit sind, diese Gnade zu teilen, dass wir bereit sind, dein Evangelium zu teilen, dass wir bereit sind, gute Werke zu tun, indem wir anderen dienen, ohne dafür etwas zurückzuverlangen und zu erwarten, sondern indem wir einfach nur das austeilen von dem, was du uns gegeben hast. Danke dafür, dass wir uns jetzt auch gleich mit dem größten Geschenk beschäftigen dürfen, was du für uns gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass es uns neu groß wird, dass es uns neu bewusst wird und dass es uns auch in unserem Alltag hinein prägt und verändert. Amen.